Sie hören ein Gespräch mit Christian Leitner. Christian ist Fotograf und Blogger, liebt New York und die Streetfotografie.
Hallo und willkommen bei einer neuen Episode. Ich bin Michel Birnbacher, Fototrainer und Leica-Enthusiast. Mein Podcast dreht sich um Themen meiner Fotografie und gemeinsam mit meiner fotografischen Heimat, dem Leica Store in Nürnberg, bieten wir Workshops zum Thema Fotografie mit Leica. Informationen zur Episode finden Sie im Notizbereich Ihres Podcast-Players sowie im Beitrag auf meiner Homepage www.leica-enthusiast.de. Aber nun zur heutigen Episode.
Dann soll ich schon starten? Na dann, geht's los.
Also erstens einmal bedanke ich mich, dass du Zeit gefunden hast, hier mir mal als Interviewpartner zur Verfügung zu stehen.
Ja, sehr gerne. Also
gefunden habe ich dich, wie bin ich auf dich gestoßen? Eigentlich über New York.
Ja.
Wir haben bei dem Führer, den wir da haben, hast du irgendwas gepostet, wo ich auch gepostet habe.
Dieses Loving New York. Ne?
Genau, und dadurch hatten wir dann ein paar so Kontakte.
Das stimmt. Ja, und ich habe dein M10-Buch hier zu Hause stehen.
Du bist das.
Genau.
Gut zu wissen.
Ist ganz lustig, weil ich bin zufällig morgen früh beim Loving New York Podcast eingeladen. Weil wir uns jetzt gerade darüber quasi kennengelernt haben. Da hatte ich jetzt auch Kontakt, weil ich ja da doch sehr viel Fotos poste. Ich habe da einen ziemlich reichlichen Fundus an Fotos aus meinen zahlreichen Reisen aus den letzten Jahren. Und da bin ich irgendwie, der ist auf mich gekommen und dann hat er Kimago unseren Blog da gefunden. Und naja, dann haben wir letztens mal telefoniert, sagt er, du, ich will jetzt auch einen Podcast machen, jeder will im Moment irgendwie Podcast machen. Und fand ich ganz lustig.
Ich wusste nicht, dass die das haben, aber muss man anhören.
Ja.
Und dann muss ich gestehen, habe ich natürlich gestöbert, wer du so bist, was du so machst. Und auf deiner Homepage, und ich denke, wir werden das dann in den Shownotes verknüpfen.
Das Leibner, können wir gerne machen.
Ja. Leibnerfotografie.com. Auf den Shownotes bin ich über einen oder zwei Sätze gestolpert.
Okay.
Das eine war, ich glaube, einer der ersten Sätze über mich. Ich brauche nur meine Leica und sonst nichts.
Ja.
Das klingt gut. Und das,
genau.
Ja, und das zweite war, ich glaube, es war auch bei dem über mich, aber ziemlich weit unten, wo es dann darum geht, dass du Hochzeiten und klassische Streetfotografie machst. Mhm. Und der letzte Satz war, eines kann ich euch jedoch versprechen. Ihr bucht mich und meine Leidenschaft.
Genau, so ist es.
Und wenn du mein Buch gelesen hast und vor allem den Prolog, dann deckt das genau meine Leidenschaft, nicht nur zur Fotografie, sondern auch natürlich zu Leica. Deswegen heißt dieser Podcast auch Leica-Enthusiast. Aber fangen wir mal vorne an. Wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen?
Eigentlich über einen Freund. Ist auch noch gar nicht so lange her, 2008. Da habe ich mir irgendwann, dachte er, Mensch, ich fotografiere. Und der war immer so oft unterwegs. Der hat viel Landschaften fotografiert und ist halt immer ganz früh aufgestanden und irgendwo hingefahren und kam mit tollen Bildern wieder. Ich gesagt, Mensch, ich komme doch irgendwann mal mit. Und dann habe ich mir irgend so eine alte Canon Bridge Kamera gekauft und bin mitgefahren. Und dann haben wir einfach, so fing das an. Und dann hat sich das aber irgendwann relativ schnell auseinanderdividiert, weil so Landschaft war jetzt nicht so meins, sondern kam dann eher wirklich Street Photography. Also weil ich eben immer viel unterwegs bin, auch auf der Straße, auch durch meinen Job, habe ich eigentlich immer eine Kamera dabei gehabt. Ja, und dann sucht man halt und irgendwann findet man auch die Motive und hat auch irgendwann den Blick dafür, dass man mal sagt, Mensch, an der Ecke, warte mal vielleicht einen Moment, da könnte irgendwie was passieren, als wenn man das so im Urin irgendwie hat. Ich habe ganz viele, viele verschiedene Kameras ausprobiert und bin irgendwann halt auch mal unweigerlich, kommt man zu Leica auch mal und denkt sich erst, oh Gott, die werde ich mir nie leisten können. Und dann hatte ich irgendwann vor vielen Jahren mal eine alte M8 und habe dann aber gedacht, nee, ich möchte es doch die M9 haben. Und das ist eigentlich so meine große Liebe, die M9. Ich hatte dann zwischenzeitlich auch mal eine M10. Aber die M9 ist eigentlich die geblieben ist.
Das heißt, alles, was du da fotografierst, ist immer noch, oder fast alles ist immer noch mit M9?
Auch und vieles andere natürlich. Dadurch, dass wir ja diesen Fotoblog im Internet machen, bekommt man natürlich immer relativ viel Spielzeug. Das ist dann das Schöne, da muss man sich nicht so viel selber kaufen, um das alles mal auszuprobieren, sondern wir kriegen da ab und zu mal was Schönes für ein paar Wochen. Und da ist auch natürlich vieles dann damit gemacht. Also beispielsweise jetzt gerade haben wir eine Hasselblad X1D da und die Fuji GFX haben wir jetzt eine Weile. Und naja, wir wurschteln uns da so durch und es ist immer schwierig, an ganz neue Sachen ranzukommen. Bei einigen Herstellern ist es auch relativ schwierig. Leica gehört leider dazu. Da kriegt man nur ganz, ganz schwierig den Fuß in die Tür.
Wenn du jetzt sagst wir und Block, das heißt, du führst mich jetzt so richtig schon in diese Richtung. Was heißt wir und Block?
Na, also Quimago ist ein Fotoblog, den gibt es schon seit 2007, 2008 im Internet. Den hat mein Freund Merdat und mal gegründet, hat dann irgendwann den Elmar Egner gefunden, hat den mit dazu genommen und dann hatten sie zwischenzeitlich noch einen dritten, der ist aber wieder ausgeschieden und ich habe so vor 2-3 Jahren mal eine ganze Reihe Gastbeiträge für den Blog geschrieben. Also bei dem Blog geht es um Fotografie, um Reisen, um also alles um diesen Fotografie-Pudding drumherum, was uns da so an Themen einfällt. Und wie gesagt, da habe ich ein paar Gastbeiträge geschrieben und irgendwann sind die auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, das sieht alles ganz gut aus, was du da machst und deine Fotos sind toll und hast du nicht Lust, bei uns mitzumachen? Und nun mache ich erst seit Anfang 2019 offiziell dort als dritter Mann im Bunde mit und wir veröffentlichen, ja, wir versuchen manchmal auch zwei Beiträge, je nachdem, was gerade anliegt, was uns gerade einfällt, dort zu posten. Und ja, sind auf den sozialen Medien da ganz aktiv, haben seit 2-3 Monaten einen YouTube-Kanal, den wir bespielen. Und sind wir gerade heute ganz stolz, haben nämlich heute den 500. Follower bekommen. Ist jetzt alles ganz wenig, obwohl für die kurze Zeit und irgendwie knapp über 20 Videos, die wir haben, fand ich das doch schon ganz beachtlich.
Doch, 500 ist doch schön.
Ja, ja. Also. Nee, und das ist also wirklich, wir sind alle drei Leica-Fotografen. Das ist das, was uns so vereint. Aber ansonsten haben wir wirklich alle einen komplett anderen Stil. Der Merdat ist halt durch seinen Job Flugbegleiter, der kommt wahnsinnig viel in der Welt umher und deckt so ein bisschen dieses Reisethema ab. Elmar macht vorzügliche technische Reviews, also der hat so viel Kenntnis von diesen Kameras, da maße ich mir gar nicht an, da irgendwie teilweise was zuzuschreiben oder. Und ich bin so der Allgemeine, so was mir gerade einfällt, da schreibe ich einfach was dazu.
Super. Lass uns ein bisschen auf, das gesagt, jeder hat so seinen eigenen Bildstil. Ich würde gern ein paar Bilder, die mir so im Instagram aufgefallen sind, herauspicken. Ja. Das kann ich dir jetzt zeigen, eine Sekunde. Starten wir mal da Instagram und ich zeige dir jetzt einfach hier, damit das die Hörer auch hören, wir haben hier im Prinzip eine Videokonferenz und wir sehen uns, aber aufnehmen tun wir eigentlich nur den Text. Das heißt, das Bild, das wir uns jetzt anschauen, lasst mich zuerst einmal kurz beschreiben, so dass die Teilnehmer, die hier nur zuhören in so einer Radiosendung, du müsstest jetzt den Instagram-Account sehen.
Ja, sehe ich.
Du hast hier, wo haben wir so ein typisches Beispiel, was mir aufgefallen ist, genau dieses. Siehst du das Bild?
Ja.
Du hast hier irgendwie, für mich würde es ja fast ausschauen wie Tabletop. Von der Schärfentiefe, von der Struktur in der Mitte ein scharfer, mehr oder weniger scharfer Kreis, außenrum ganz stark verschwommen.
Genau.
Man sieht hier eine New Yorker Straßenszene, fast typisch diese Hüte auf den Öffnungen, wo die Dampfleitungen repariert oder offen sind und der Dampf aus dem Boden herauskommt und dann ist das so mit einem Schutz. Trichter versehen, das sind so orange-weiße Trichter und oben dampft es heraus, wie so klassisch in den New Yorker Filmen.
Genau, ganz charakteristisch, ja.
Ja, warum ist das so? Oder wie machst du das so?
Das ist eine ganz spezielle Linse, die ich da benutzt habe. Da bin ich auch eigentlich über das Internet, über Instagram draufgekommen und habe mich dort mal mit jemandem unterhalten, der ähnliche Bilder gemacht hat, die mir ganz toll gefallen haben. Das ist quasi so wie dieses Spielzeugland, kann man ja manchmal auch so mit verschiedenen Filtern bei den Kameras einstellen. Und das ist eine sogenannte Squeezer Lens, heißt die. Gibt es auch eine Internetseite zu, wo man die kaufen kann. Und das ist jemand, der kommt auch hier aus Deutschland, der kauft ganz alte Linsen auf und versieht die halt mit einem passenden Bajonett. Also du sagst dem quasi nur, was für eine Kamera du hast und was für eine Linse du möchtest. Also ob du was Weitwinkliges haben möchtest oder Standard 50 Millimeter oder 35 oder irgendwas. Und dann kommt so eine Art Gummibalken dazwischen. Fast wie so Tilt-Shift so ein bisschen. Und ich setze die dann auf das Objektiv, gucke durch und sehe erstmal alles unscharf. Und in dem Moment, wo ich die Linse dann über diesen Gummibalken nach oben und unten bewege, kann ich diese Ebene halt auf dem Bild bewegen. Und indem ich sie ranschiebe an die Fokusebene quasi, wird dann an einer speziellen Stelle das Bild scharf. Und das kann ich halt wirklich wunderbar und auch relativ schnell. Das ist am Anfang sehr ungewohnt, aber man hat es total schnell raus und da erzielt man eben genau diesen Effekt. Und der macht sich natürlich in New York bei diesen Straßenschluchten irgendwie wahnsinnig gut. Und ich habe, also das war jetzt im Februar, als wir da waren, dieses Jahr, da habe ich nur die Kamera und die Linse mitgehabt und habe eigentlich nur solche Bilder dort gemacht.
Was war das jetzt für Kamera?
Das war eine alte Olympus Pen F.
Weil mit Leica und Durchschauen ist das nicht ganz so einfach mit dem Messsucher. Vor allem ja, nicht bei der M9.
Das ist richtig. Also ich habe auch eine Linse für die M, das ist ein bisschen schwieriger. Also da ist natürlich dann schon schön, wenn man Autofokus hat und stellt wirklich nur scharf, drückt dann ab und dann passt das.
Wenn man jetzt deinen Instagram-Account so anschaut, dann sind da jetzt sehr viele New York-Bilder. Du warst jetzt in New York. Wann war das letzte Mal?
Das letzte Mal war es jetzt Anfang Februar.
Wir waren nämlich um Weihnachten rum in New York.
Genau, da haben wir geschrieben.
Kennengelernt haben.
Genau. Nee, ansonsten bin ich eigentlich, also ich war früher mal, schon ganz lange her, Austauschschüler in den USA, habe dort mein 12. Schuljahr gemacht, habe dann den Abschluss drüben gemacht und bin dort schon einmal in New York gewesen. Das war Anfang, eigentlich zur Wende, 89, 90. Und dann ganz lange nicht mehr. Und bin dann eigentlich jetzt so seit 2016, 2017 mindestens zweimal im Jahr drüben. Also ich vermisse es jetzt schon wieder, aber momentan geht es leider nicht.
Ja, und New York ist jetzt, wie sagt man, ein heißes Pflaster.
Ein Hotspot. Ja, genau. Im Moment bin ich auch ganz froh, dass ich da nicht bin. Ja. Wobei, wenn man jetzt im Internet diese Bilder sieht von diesen menschenleeren Straßen, also das hat schon was. Das reizt schon.
Ja, der Sebastian Scholz hier, der Store-Manager von Nürnberg im Leica Store, die waren an einem der ersten Abende, wo dann alles so gesperrt wurde, oder noch nicht ganz gesperrt wurde, aber die Straßen waren auch schon eigentlich menschenleer. Ja, die haben auf der Hauptstraße vor dem Hauptbahnhof, und das ist eine befahrene Straße normalerweise, das Stativ hingestellt. Genau. Und haben Langzeitbelichtungen gemacht an Stellen, wo man normalerweise nicht so lang stehen kann, ohne angehupt zu werden.
Genau.
Ja. Solche Dinge. Ja, auf der einen Seite natürlich schön, auf der anderen Seite.
Ja.
Ich arbeite in der Seminarbranche jetzt nicht nur Fotografie, sondern auch für meinen Arbeitgeber sonst. Da bricht jetzt gerade einiges weg.
Ja, das glaube ich.
Also. Anwesenheitsseminaren und ich habe im Moment mehr Kopfhörer auf, so wie jetzt, wie für Online-Workshops und ähnliches, wie irgendwelche normalen.
Ich bin ansonsten in meinem Beruf Gerichtsvollzieher.
Oh, okay.
Und mich wird die Welle wahrscheinlich dann so in 1 bis 2 Jahren treffen. Da kommen dann die ganzen Aufträge aus der Zeit, vermute ich mal. Also
hoffen wir mal, dass vieles aufgefangen werden kann, wie auch immer an der Stelle. Aber das war so eines dieser Bilder. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, weil es einfach auch eines von denen ist, wo ich sage, das könnte von mir sein. Das klingt immer komisch, wenn man sagt, das hätte ja auch ich machen können. Da kommt eigentlich immer nur die Frage, warum hast du es nicht getan, müsste man dann eigentlich fragen. Ja, da ist noch eines von Instagram, wo Menschen vor der ein- oder ausfahrenden U-Bahn stehen. Schauen wir, dass wir da hier den Safari noch einmal.
Das ist eins der letzten. Was ich
genau, das ist, glaube ich, das letzte auf der Liste. Also man sieht hier Christian etwas nach hinten davor, New Yorker U-Bahn fährt gerade ein oder aus, zumindest ist sie noch in Bewegung. 3, 4 Menschen stehen da, warten, bis die U-Bahn stehen bleibt, um einzusteigen. Auf der linken Seite noch ein Stück von dem Mauerwerk, den Fliesen, die da in New York sind. Diese Metallstützen, die die Decke abstützen. Sehr schön. Und man sieht so richtig, okay, da wird jetzt gleich was passieren. Das ist so eines von denen, wie du gesagt hast, oder wo man das Gefühl hat, da muss man halt jetzt einfach 10 Sekunden warten, bis das Motiv so ist, dass die U-Bahn noch nicht da ist oder gerade einfährt.
Genau,
so ist es. Ja, das ist das, was ja auch die Street-Fotografie eigentlich ausmacht. Vorausschauend irgendwie zu sehen, was könnte denn gleich kommen? So, was passiert da jetzt in der nächsten Minute? Wenn du sagst, du bist eine Sekunde zu früh dort, ist es anders. Wenn du 2 Minuten zu spät bist, ist alles schon wieder vorbei.
Ja.
Und das ist das, was für mich jetzt Street-Fotografie ist. Ob da jetzt Menschen drauf sind oder nur die Fahrer in die U-Bahn, ist eigentlich an der Stelle vollkommen egal. Du hast noch ein weiteres Bild, das genauso ist. Wo haben wir es? Oder nehmen wir mal dieses hier. Das ist jetzt, so eines habe ich nämlich. Das ist nämlich aus der U-Bahn. Also du sitzt quasi in der U-Bahn, gegenüber ist ein, also zumindest schaut das so aus für mich, gegenüber ist ein Fenster, du schaust also beim Fenster hinaus und
am Bahnsteig läuft gerade jemand. Ich hätte das Foto noch einen Schritt später machen sollen.
Ja,
aber egal.
Aber es zeigt auch, dass man, du hast einen Obergard, das ist so ein Leica-Blogger, der sagt immer, always wear a camera. Das ist genau der Punkt, wo man sagt, wenn jetzt deine Kamera einfach nicht bereit ist, in der Fototasche wäre, du sie erst einschalten müsstest, du sie erst herauskramen musst vorher, dann wäre dieses Foto einfach schon vorbei gewesen.
Genau, so ist es. Deswegen habe ich das, also da drüben sowieso immer, da gehe ich nicht einen Schritt ohne. Und aber auch ansonsten habe ich die irgendwie immer im Auto auf dem Beifahrersitz liegen und gut, durch den Job bin ich viel unterwegs und wenn ich irgendwo bin und sehe irgendwie was, dann halte ich auch mal wirklich an und warte einfach mal. Man sieht ja manchmal irgendwo gar nicht mal eine Szene irgendwie passieren, sondern man sieht einfach eine interessante Ecke, wo man denkt, ich weiß nicht, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. Ich hatte letztens mal irgendwie, da stand ich vor einem Friseurladen und der hatte irgendwie, ich komme nicht mehr auf den Namen davon, jedenfalls hätte es wunderbar gepasst, wenn da jetzt einer mit einer Glatze vorbeigelaufen wäre.
Ruf mich an.
Du warst leider nicht in der Nähe. Ich habe dann irgendwie da 10 Minuten gewartet. Es kam leider keiner, also das Foto habe ich nicht geschossen. Aber das sind so Ecken, da denke ich mir, das könnte jetzt wunderbar passen, warte doch mal kurz.
Das sind ein paar typische New York-Bilder. Ja? Wieder mit dieser Squeeze-Lens, die Ampel, die dann so quasi als einzige so richtig da ist. Und es ist eben dieses Squeeze-Lens nicht die Unschärfe, die man kennt, so vor der Hintergrund und.
Genau.
Große Bände.
Es ist, diese Fotos wirken teilweise sogar, wenn wirklich fast alles unscharf ist. Also,
aber es ist so zentriert irgendwie um den Mittelpunkt herum scharf sind.
Aber man kann es eben wirklich ich kann den Fokus auch ganz an den Rand setzen, wenn ich das möchte. Also ich habe wirklich da versucht, klar, die ersten Besuche dort drüben, da geht man die ganzen Touri-Hotspots ab.
Ja.
Und ich habe aber wirklich die letzten 2, 3 Besuche dort wirklich versucht, weil wir auch viel wir wohnen immer in Brooklyn, jetzt noch nicht unbedingt in Manhattan. Und dort ist auch wahnsinnig viel los. Das ist immer so ein bisschen unterschätzt manchmal. Die Leute denken immer, New York ist nur Manhattan. Aber es gibt da noch so viel drumherum, was wahnsinnig spannend und interessant ist. Und da habe ich diesmal relativ viel fotografiert.
Ja, auf dem Foto jetzt hier sieht man, also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du hast irgendwo eine Modelleisenbahnlandschaft tabletop-artig fotografiert. Ja, eine Straßenszene, diese weißen, bei uns wären es Paketboten, keine Ahnung.
Das sind die Paketautos,
ja, genau. So weiße Paketautos, die da hintereinander stehen oder fahren. Der Zebrastreifen 20 Zentimeter davor, schon unscharf, rundherum alles unscharf. Man sieht trotzdem, dass es hohe Häuser sind. Und das Paketauto da in der Mitte oder leicht versetzt, auch noch scharf. Und also ja, man muss sich das wie so eine Spielzeuglandschaft vorstellen. Es ist fast unwirklich schon. Und trotzdem durch diese Linse. Also das ist was Schönes. Ich denke, du kannst mir vielleicht den Link schicken zu dem deutschen Anbieter.
Auf jeden Fall.
Vielleicht können wir den
vielleicht auch in die Notes packen. Und dann, das interessiert ja vielleicht noch viele andere auch.
Das könnte sicher was Interessantes sein. Ja. Also auch mir würde das gefallen. Mal schauen. Aber das waren so ein paar so Dinge, gerade von New York. Denn Street-Fotografie ist ja im Moment auch damit verbunden, dass man sie eigentlich gar nicht machen darf. Oder dürfte, oder wie auch immer, zumindest hier in good old Germany. Wobei ich aus Österreich manches noch etwas lockerer sehe, aber auch da ist es eigentlich nicht ganz so erwünscht. Und
du meinst jetzt, weil die Leute das nicht unbedingt so wollen, oder jetzt, du meinst jetzt nicht die Corona-Geschichte?
Nein, das ist okay. Corona also, ist eine einmalige Sache. Corona ist eine einmalige Sache, die haben wir jetzt, die kommt vielleicht wieder. Das trifft alle, dagegen kann man nichts tun. Ich meine eher, dass die deutsche Mentalität nicht unbedingt die ist, weil fotografiere mich, es ist mir wurscht. Ja. Und B, gewisse Regularien es nicht unbedingt fördern, das Zeitgeschehen so als Hobbyfotograf noch aufzunehmen. Jetzt seid ihr mit eurem Blog und so vielleicht eher als Redakteure und unterwegs und habt das Argument, vielleicht die Zeitgeschichte so als Reporter aufzunehmen, aber auch das wird, wenn es drauf ankommt, wahrscheinlich auch eher schwierig sein, das dann bei Gericht auch durchzustehen, und so weit wollen wir sie alle nicht kommen lassen. Und das, ich war jetzt das erste Mal jetzt in New York mit der Familie und davor im Jahre 90, muss glaube ich sogar noch, also Ende der 80er Jahre einmal für ein paar Tage dort, so ein Austausch mit dem Rotary Club damals als Jugendlicher, und das hat mir damals schon gefallen. Und jetzt wieder, muss aber gestehen, wir waren in Brooklyn nur kurz, wir haben zwei Kinder und wir waren eigentlich in Manhattan und haben halt das, was man, wenn man das erste Mal in New York ist, macht, diverse Hochhäuser besucht und Memorials angeschaut. Wie ich das letzte Mal dort war, war noch die Twin Tower, die da auf einem Foto, wo man die noch sieht, das gibt's halt jetzt nicht mehr, jetzt schaut der Turm anders aus. Also so gesehen war Brooklyn für uns eher fast ein Kulturschock, da wo du mit der U-Bahn hinfährst, damit du einmal über die Brooklyn Bridge gehen kannst. Das war jetzt nicht unbedingt die Gegend, wo man mit den Kindern gerne hin möchte. Zumindest nicht um die Uhrzeit und da, wo wir waren. Dass Brooklyn auch ganz andere Seiten hat, das weiß ich. Das hört man oft genug. Und die dort schlafen und wohnen, sind alle ganz begeistert. Thomas B. Jones hat das letzte Mal in einem dieser Podcasts erzählt, wie er da in New York war, um sein Buch zu schreiben. Also das kann ich mir vorstellen, aber wie gesagt, das war so, und das, was dort war, es hat sich eigentlich nie oder gefühlt nie jemand belästigt gefühlt, wenn du sagst, du machst ein Foto von ihm.
Das ist richtig. Im Gegenteil, die freuen sich eigentlich eher noch, wenn sie merken, dass sie gerade fotografiert werden und posen dann quasi noch so ein bisschen. Oder man kommt einfach mit denen ins Gespräch. Und also da sind so viele Bekanntschaften jetzt mittlerweile schon draus entstanden, dafür, dass ich einfach von den Leuten ein Foto auf der Straße gemacht habe. Hm. Das ist total cool. Und das ist auch so toll da drüben. Ja, hier ist es alles etwas schwieriger. Ich frage aber ehrlich gesagt die Leute auch hier nicht. Ich mache dann einfach schnell das Foto, teilweise aus der Hüfte oder sowas. Also ja, ich bin da auch gar nicht, eigentlich müsste ich es ja wissen, was man darf und was man nicht darf, so ganz im Einzelnen bin ich da gar nicht so firm drin. Also ich gucke halt, dass ich jetzt nicht jemanden hier voll ablichte und den dann ins Internet setze. Das lasse ich dann schon.
Das hängt doch davon ab, wen du fragst. Dann kommt jedes Mal was anderes heraus, ob du was darfst oder nicht darfst.
Wenn man hier in Deutschland fragt, kriegt man meistens was Ablehnendes.
Ja, also in Deutschland zu fragen, ich halte so Workshops manchmal und so die höchsten Weihen in der also so eine Tour durch Nürnberg und so verbunden mit ein bisschen Architektur, Street, je nachdem, was gerade anfällt, aber so quasi dieser Street-Workshop. Das Höchste ist dann immer zu sagen, so wer traut sich jetzt auf jemanden hinzugehen und zu sagen, ich möchte jetzt so schön kategorisch so ein Street-Porträt mit ihnen machen. Das ist immer so der Punkt, wo dann jeder mal zuckt. Wie meinst du das jetzt? Ja, gesagt, jetzt hat jeder 10 Minuten Zeit und bringt ein Foto von jemandem, wo er gefragt hat, darf ich von euch ein Foto machen?
Genau.
Und jetzt haben wir in Nürnberg natürlich den Vorteil, wenn da Christkindlmarkt oder ähnliches ist, dann wird es leichter. Ja. Das ist auch das Schöne, da hier in Fürth, wo ich wohne, ist die Bevölkerungsdichte etwas weniger hoch, da fallst du mehr auf, wenn du fotografierst. Mhm. Es gibt auch andere Gegenden, wo man sagt, besser nicht fotografieren. Warum auch immer. Aber so Christkindlmarkt und so ist natürlich dann ganz fein. Und kann mich erinnern, wir hatten einer der ersten Ausstellungen, die in der Leica-Galerie hier in Nürnberg waren, war von Craig Semetko. Dem muss ich gestehen, der hat mir vorher überhaupt nichts gesagt. Also ein amerikanischer, vor allem Street-Fotografie-Fotograf, der dann hier auch einen Workshop gegeben hat. Und das war während dem Weihnachtsmarkt. Und der hat auch so...
Zu dem Workshop hatte ich mich angemeldet und bin dann irgendwie krank geworden und musste den absagen. Und Leica war sogar so nett und hat mir die Gebühren zurückerstattet.
Das war ich, aber ich wusste nicht, wer du warst.
Okay.
Okay. Diese Organisation der Workshops, die habe hier ich. Wobei man sagen muss, was bringt es denn, nicht zurückzuzahlen? Also,
ja. Das war, ich weiß, das ist irgendwie 3, 4, 5 Jahre oder sowas her.
2017 muss das gewesen sein.
Ja, genau. Den habe ich nämlich auch. Als ich mich das erste Mal tatsächlich für die M interessiert habe, habe ich angefangen, auch YouTube zu gucken. Und bin dann auch, da gab es relativ wenig Videos, wie so eine Leica M zu bedienen ist. Ja. Weil da hatte nur jemand gesagt, das ist was völlig anderes, als was du so kennst. Guck dir das erstmal an, ob das wirklich was für dich ist. So, und dann habe ich einfach da mal eingegeben, how to use Leica M. Und das erste Video, was kam, war von Craig Semetko.
Ja, wo es so dort steht. So.
Auch in New York, genau. Ja. Wo er die Kamera in der Hand hat und wo er dann auch über die Highline, über den Park geht dort. Und das fand ich total cool. Das hatte mich dann schon überzeugt, dass ich unbedingt so ein Ding mal haben muss.
Ja, und der war da. Und das, was bei mir, das ist so einer Lieblingsfotografen, ja, ist schwer. Da geht es auch gar nicht so um die Fotos, die er macht, sondern einfach der Mensch, der da war, den man in den Fotos ja so gar nicht so kennenlernt oder sieht. Aber der hat ja, der ist ja eigentlich, wie sagt immer, Komiker. Der steht ja auf der Bühne und als Sprecher und unterhält die Leute. Dadurch hat der ganz einen anderen Zugang auch zum Reden, wie viele anderen Referenten, die du so kennst, die das vielleicht auch fotografisch, technisch da machen. Aber der steht da und unterhält sein Publikum. Wie auch immer. Und der hat auch erzählt, oder da waren wir auch dran und gesagt, okay, so machen wir das und so und jetzt geh mal zu irgendeinem Stand und frag, ob du den Stand fotografieren darfst. Das war so der Einstieg. Beim Stand, so Weihnachtsstand, das erlauben die Leute meistens noch. Ne? Und dann gehen wir einen Schritt weiter. Wenn du den Stand jetzt hast, dann dort sitzt sicher irgendjemand und isst irgendein so Würstchen oder Langosch oder was auch immer. Frag mal den, ob du ein Foto von ihm machen kannst. Ja, und So hat er das eigentlich dann versucht. Und das, was Craig Semetko auch sagt, ist das, was du ja auch gesagt hast. Gerade in der Street-Fotografie, du musst genau diesen einen Punkt zufällig zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle gewesen sein. Und du musst vorausschauen, was passiert.
Genau.
Das ist so wie du das ja auch gesagt hast.
Das ist am Anfang... bin ich auch durch mehr oder weniger so durch die Straße, so ziellos durch die Straßen. Ich meine, Street-Fotograf ist ja eigentlich, man läuft relativ ziellos durch die Straßen, aber da war ich wirklich ziellos, auch im Kopf ziellos. Und aber je länger man das macht, umso toller ist das irgendwie und man kriegt halt einfach so das Auge dafür und die Mensch hier ist es gerade langweilig, geh mal lieber weiter, hier passiert sowieso nichts, das ist eine blöde Ecke. Und dann auf einmal sieht man irgendwo 2 Straßen weiter irgendwie was und dann zieht es einen dahin. Ja, und manchmal hat man Glück und manchmal nicht. Manchmal kommt man auch nach Hause und hat eben, ja, die Heidi Klum. Heute habe ich leider kein Foto für dich.
Ja, und aber das ist auch das Spannende, weil du wirst als Fototrainer dann sagen, ja, was muss ich tun, um ein gutes Foto zu bekommen? Ja, oder was muss ich tun, um ein gutes Bild von der Szene zu haben? Und das Schwierigste ist, dann zu erklären, was du tun musst. Weil oft siehst du es ja gar nicht. Du kannst es ja gar nicht erklären. Du siehst etwas, was jemand anderer gar nicht sieht. Da kommt dann die Frage, wie, da war ich doch auch, aber wo hast du denn das aufgenommen? Ja, wo war denn das?
Ne? Ja, das sagen ganz viele, so von jetzt von meinem, ohne mich jetzt mal selbst zu loben oder so, aber so viele sagen, Mensch, du machst ganz tolle Bilder irgendwie, also wenn ich würde an derselben Stelle stehen mit einer Kamera und weiß ich nicht, so würde ich es nie fotografieren, also auch in New York, jetzt wieder zurück zu New York, also ich habe halt immer irgendwie versucht, diese Motive, die halt schon 10 Millionen Leute vor mir fotografiert zu haben, irgendwie ein bisschen anders zu machen. Also das ist schon so der Anspruch, den ich da irgendwie habe.
Naja, und jetzt bleibt nur noch die Squeeze-Linse über, weil manches schaut halt...
Genau.
Ein Zebrastreifen in Gelb, so wie du ihn hast, den hat es halt schon mal wo gegeben. Ja, und jetzt kannst du Glück haben, dass es regnet und dann jemand noch mit einem Regenschirm genau draufsteht oder eben nicht. Ja, das ist ja auch eines der Bilder, die du hast mit dem bunten Regenschirm auf der anderen Seite.
Ja, das hat allerdings jemand anderer gemacht. Da laufe ich sogar gerade selber mit meiner Frau da lang.
Also du bist der Regenschirm.
Das ist quasi ein gestelltes Street-Fotografie.
Inszenierte Straßenfotografie. Mhm. Um das Bild zu beschreiben, im Prinzip ist vorne ein bunter Regenschirm mit ganz vielen Farben und im Hintergrund sieht man die Skyline im Nebel oder im Dunst, leichter Nieselregen, so wie es da ausschaut. Und das schaut schon fast aus wie ein Schwarz-Weiß-Bild und mit Color Key ist der Regenschirm etwas bunt geworden, auch wenn man weiß, dass das wahrscheinlich nicht so ist. Aber das sind so, aber dieser Moment einfach zu erwischen. Und was wir auch immer wieder erzählen, ist dieses vorausschauende Denken, wir haben es zuerst schon kurz gehabt, das kann nicht jeder.
Und nee, das stimmt. Also
die Leute stehen da und sagen, was soll ich machen?
Ja, das muss man ja halt auch mögen. Also klar, man fällt halt da, auf, gerade hier in Deutschland, man fällt halt mit einer Kamera irgendwo, wenn man hier, selbst wenn man mitten in Berlin über den Kudamm läuft, und halt hin und wieder die Kamera irgendwie, die Leute gucken einfach, was fotografiert denn der jetzt da? Ja, auch wenn gerade am Kudamm, da sind viele Touristen unterwegs, man fällt einfach auf hier. Und da drüben ist das einer, man ist einer unter vielen. Deswegen sagen die, also einer meiner Lieblingsfotografen ist Joel Meyer Roberts. Auch so ein Straßenfotograf aus New York. Und ja, der sagt auch immer, er versucht halt einfach, hat auch die M10 benutzt da. Und der hatte immer das Gefühl, er wird mit dem Ding so unsichtbar auf der Straße. Also der bewegt sich dann auch so mit, der geht 5-6 Mal über die, während der Grünphase, gut, da gibt es keine Grünphase, aber über den Zebrastreifen durch die Leute durch und fotografiert, der ist so schnell, man merkt es gar nicht. Und da sind wahnsinnig tolle Fotos, die da entstehen.
Ja, das ist natürlich richtig, aber das ist ja auch nicht die einzige, aber das ist ja auch eine der Domäne der M, diese ein wenig unscheinbare.
Genau.
Wobei, gefühlt hat man immer mehr Leute, die wissen, was das ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, vor ein paar Jahren war das noch eher so, dass keiner wusste, was du da in der Hand hast. Irgendwie
wird schon darauf angesprochen.
Ja, soziale Medien und so ähnlich machen doch jetzt, kommen, greifen langsam. Das hat man ja lange nicht gemacht. Und so wie du sagst, du kommst plötzlich ins Gespräch mit Leuten. Oh, schau, was hast du für Kamera? Toll. Und was ist für Objektiv? Ich war auf der Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge.
Die, wo der Zug fährt in der Mitte?
Ja, und wurde angesprochen, weil der hat auch einer gestanden ist und fotografiert hat. Und dann haben wir uns gegenseitig angeschaut, ich glaube, ein Asiate und ich aus Österreicher und das alles in New York. und gemeinsam war die Kamera mit einem 35er Objektiv. Ja.
Also genau.
Das sind so die Gesprächsthemen, wie man zumindest, so wie du sagst, mit den Leuten plötzlich ins Reden kommt, ne?
Und das ist schön, das ist toll. Also das liebe ich so daran.
Hast du ein Lieblingsbuch, wo du sagst, das ist so ein Fotobuch, wo du jetzt, das du jetzt jedem empfehlen würdest? Außer die vielen, die du hast.
Ich habe ganz viele. Das hättest du mir vorher mal schreiben sollen.
nimm das Oberste.
Also es ist mit Sicherheit es gibt von Joel Meyer Roberts eigentlich eins, das ist so seine ganze Geschichte durch fotografiert. Das heißt, glaube ich, The Bystander. Es hat einen anderen Titel. Können wir vielleicht auch in die Notes mit reinschreiben.
Ganz
Buchtipp. Ich liebe den einfach. Der macht allerdings sehr viel, der macht weniger Schwarz-Weiß, der macht sehr viel Farb. Mhm. Abfotos in der Street Photography. Ist ja eher ungewöhnlich, aber funktioniert auch. Der ist auch schon, also der lebt in Italien, in der Toskana, der ist schon 85 oder so, also aber immer noch habe ich einmal, als ich das erste Mal jetzt nach vielen Jahren wieder in New York war, habe ich durch Zufall in einer Galerie gesehen, also auf meinem iPhone geguckt, irgendwie wusste ich an dem Nachmittag nicht, was ich machen sollte, es war auch irgendwie schlechtes Wetter. Und dann habe ich geschaut, was gibt es denn hier? Und dann habe ich gesehen, da gibt es ja eine Ausstellungseröffnung. Und da ist er da. Und da bin ich natürlich hin. Und zufällig ein Vierteljahr später sehe ich, der ist in der Galerie CO in Berlin. Mhm. Da bin ich natürlich dann auch hin und habe mir noch ein Autogramm von ihm abgeholt. Und naja, war sehr schön.
Ja, das
er hat auch eine ganz tolle Art zu erzählen. Also da gibt es sehr viele Videos von ihm im Internet.
Mal schauen. Aber wenn du mir den Link schickst von dem Buch,
ich schicke dir alle Links
ja, dann veröffentliche ich mal das mit und die Leute mal schauen, weil ich habe da, wenn ich so schaue, was mir nämlich bei mir jetzt aufgefallen ist, ich habe eigentlich keinen Lieblingsfotografen in dem Sinn. Es gibt immer wieder so Bilder, wo ich sage, ja, das ist schön und das gefällt mir, ja. Aber ja, es gibt den einen oder anderen, den man vielleicht öfter anschaut, aber so richtig, wo man sagt, ich habe jetzt da diesen. Die typische Frage, ne, was hast du für fotografisches Vorbild? Mhm. Ja, da würde ich mir jetzt wirklich schwer tun. Den Gästen das zu sagen, ist leichter, als selbst auf so eine Frage zu antworten. Und sagen,
ja, genau.
Was wäre denn das jetzt? Ne? Da gibt es Selgado mit seinem Salz der Erde oder Genesis da mit gigantisch tollen Schwarz-Weiß-Bildern, unabhängig, ob die jetzt entstanden sind oder mit Hilfe vom Computer verbessert wurden. Ist ja egal, man hat das Buch hier. Auf der anderen Seite habe ich hier einen Ansel Adams, der ganz am Anfang mich so ja auch ein bisschen inspiriert hat, sagt, okay, harte, knackige Schwarz-Weiß-Fotos, das hat schon was, ja. Als einfach nur diese grauen, hell und dunklen JPEGs, die aus irgendwelchen Dingen rauskommen. So ein bisschen Kontrast und ein bisschen Schwärze und auch etwas vielleicht auch ausgefressenes oder überbelichtete Bereiche, die können nicht schaden, ja. Also das sind schon so Dinge, wo man schon das eine oder andere sagt, okay, das sind Vorbilder, aber so, da würde ich mir jetzt schwer tun zu sagen, ich habe da den, wenn der irgendwo hinfahrt, dann fliege ich dem nach, so wie du sagst, du bist nach Berlin wahrscheinlich dann extra.
Na gut, Berlin ist jetzt hier vor der Tür, wo ich wohne, also das war jetzt nicht so weit. aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich also jetzt irgendwie da versuche, nachzueifern, aber seine Fotos gefallen mir schon sehr gut. Er ist auch einfach als Mensch total sympathischer und netter und kann sein Wissen wirklich gut rüberbringen. Und aber ansonsten, ja, ist das tagesformabhängig. Also ich setze mich immer mal hier einfach hin und nehme mir so ein Buch, blätter mal wieder durch und dann sind mal Porträts drin, da sind mal Landschaften drin. Das ist wirklich durch die Bank weg, jedes Genre irgendwie mit dabei. Einfach um sich inspirieren zu lassen. Man hat ja manchmal so irgendwie, ach, im Moment weiß ich gar nicht so richtig, auf Street habe ich im Moment keine Lust und was kann ich mal wieder machen. Und dann hilft mir oft so ein Buch weiter, wo ich dann sage, dann, ja, cool, das versuchst du jetzt mal. Oder auch für unseren Blog irgendwie eine neue Idee für einen Beitrag, dann inspirieren mich so eine Bücher oder auch die Zeitschriften, die LFI natürlich.
Wenn du jetzt überlegst, machst du jeden Tag Fotos?
Nee, nicht jeden Tag.
So einmal in der Woche oder wie oft glaubst du so im Schnitt, dass du fotografierst? Weil mit hast du die Kamera immer, das kenne ich. Ja? Dann liegt sie im Auto oder im
Koffer. Dass ich so jeden zweiten, dritten Tag mit Sicherheit mal auf den Auslöser drücke. Ja.
Okay. Ja. Schön.
Und dann, ja, also da, ich gucke dann abends meistens mal durch, was so drauf ist, spiele das ein oder andere halt aufs Handy und speichere die halt irgendwann hier auf meine Festplatten ab. Und vieles kommt auch nie zur Geltung irgendwo. Das bleibt halt einfach auf der Kamera. Das entpuppt sich dann doch einfach so ein schönes Bild am Ende.
Das wäre dann die nächste Frage. Was passiert mit den Fotos, die du da machst? Also lass mal den Block weg. Klar, da kommen die einen oder anderen einmal als Aufgabe und Auftrag in den Block hinein. Aber Ausstellung oder Buch oder irgendwas in der Art?
Ich habe mir selber einfach aus meinen Lieblings-New York-Fotos, habe ich mir aber einfach nur persönlich für mich ein Buch mal gemacht. Noch reine Schwarz-Weiß-Fotos. Ja, ein Buch in größerer Auflage zu machen, wäre schon schön, ist aber natürlich finanziell eine Geschichte, da muss man mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Ausstellung wäre auch schön, ist bisher noch nicht irgendwie dazu gekommen, dass ich da mal die Möglichkeit hatte, sowas mal zu machen. Wäre auch eine tolle Sache, ja. Also im Grunde genommen landen sie im Moment erstmal auf der Festplatte und das, was mir wirklich gefällt, ja, das poste ich dann halt einfach mal bei Instagram oder in den sozialen Medien auf meinem Facebook-Kanal und Naja, da ist es dann eins unter Millionen.
Du hast keinen Flur, der lauter Bilder aufgehängt hat.
Doch, also bei uns zu Hause hängen, also meine Frau fotografiert auch sehr gerne.
Okay.
Und also bei uns zu Hause hängen, glaube ich, bis auf zwei, drei Ausnahmen wirklich nur Fotos, die wir selber gemacht haben.
Das ist schön.
Ja.
Jetzt ganz was anderes. Auf deiner Homepage schreibst du auf der Seite für die Liebe professionelle Hochzeitsfotos, Momente für die Ewigkeit.
Ja, das mache ich jetzt so seit 4, 5 Jahren. Hochzeiten macht mir total viel Spaß. Und andere sagen immer, mein Gott, gehst du dafür eine große Verantwortung ein? Stimmt, habe ich mir aber eigentlich nie groß Gedanken drum gemacht. Also ich weiß noch, auf meiner allerersten Hochzeit bin ich mit einer Sony A7 hingefahren, mit einem Akku und einem Ladegerät. Und dann sagt der hinterher, was, ein Objektiv nur? Was hättest du denn gemacht, wenn da irgendwie was kaputt ist? Also ich hatte nicht mal eine zweite SD-Karte oder irgendwie sowas dabei. Ich gedacht, ich mache das jetzt einfach, das wird schon funktionieren. Hat auch alles geklappt, aber dann sagt er hinterher, na, wenn irgendwas kaputt gegangen wäre, sag ich, ja, hast du eigentlich recht. Also dann hätte ich mit dem Handy weiterknipsen müssen. Und das mache ich halt einfach wirklich gerne und mache das aber jetzt, habe jetzt diese Internetseite dort mal gemacht und ist aber das meiste ist wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda. Also meistens auf der Hochzeit finden sich die nächsten ein, zwei Paare, die das dann irgendwie cool finden und sagen, gucken mal auf meine Seite und ja, fragen mich dann halt irgendwann, wenn es bei ihnen akut ist.
Das sind 50 Aufträge, die du im Jahr hast, so jede Woche?
Nein, das sind vielleicht 5 oder
okay.
Mehr nicht. Also.
Und jetzt natürlich aus Leica-Sicht, und das fotografierst du dann mit der M?
Die habe ich auf jeden Fall immer dabei. Ich habe aber ansonsten auch noch eine Leica Q. Oh. Und ich habe wirklich die letzten 2 Hochzeiten komplett, ich habe hinterher geschaut, ich habe, glaube ich, 20 oder 30 Bilder mit der M gemacht und ich habe 800 Bilder mit der Q gemacht. Obwohl die ja nur 28 mm, sehr weitwinklig. Und trotzdem muss ich sagen, ja, hervorragend. Also ich brauche nichts anderes. Ich würde die nächste Hochzeit wieder mit der Q machen.
Also du tauschst die M gegen die Kuh?
Ja, ich habe beide.
Ja, aber.
Also die Kuh ist mehr so das Arbeitstier so ein bisschen und die M ist halt einfach für Herz und Seele.
Na schön. Was man da macht. Du bist auch einer der wenigen, der auf seine Homepage draufschreibt, was das kostet. Da kam nämlich dann, dafür kriegst du deinen Enthusiasmus dazu. Nein, du hast es anders formuliert, deine Leidenschaft, die ihr dazu bucht mit dem Preis, der ja nicht
gewählt ist. Das ist halt immer die erste Frage, die dann kommt. Und gerade jetzt hier, also ich meine, ich bin ja jetzt hier nicht in einer Großstadt Berlin oder München oder Hamburg, oder sagen wir mal, ich komme aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich. Also da gibt es teilweise Hochzeitsfotografen, die rufen die 3- und 4-fache der Summe auf und da zuckt nicht ein Hochzeitspaar. Und hier ist manchmal wirklich schon bei den Beträgen so um 1.000 Euro rum. Puh, ist ja ganz schön teuer. Na, dann kann ja lieber Onkel Willi mit seiner Kompaktknipse ein paar Fotos machen. Das ist uns dann lieber, ist uns zu teuer. Und ich habe einfach gesagt, ich schreibe es da drauf. Also wenn man mich einen ganzen Tag haben will, dann ist es eben so viel und dann wissen die Leute gleich, wo sie dran sind.
Wobei das schon gefährlich ist, ne? Der Onkel Willi mit dem großen Objektiv und der großen Kamera und noch 2 andere Kameras um den Hals und du kommst mit der Kuh ohne Wechselobjektiv, Festbrennweite, groß. Wo ist jetzt der Fotograf auf der Hochzeit? Ne?
Das stimmt, die erwarten immer, dass man da mit der großen Bazooka ankommt und alle ablichtet. Nee, aber ich treffe mich eigentlich immer vorher nochmal mit dem Pärchen. Und wir machen auch so einfach ein paar Fotos irgendwie ein paar Wochen vor der Hochzeit, sodass die also eigentlich schon sehen. Und sie sehen es ja auch auf der Seite anhand der Bilder. Da sage ich dann auch, du, ich komme nicht mit so einem großen Geschoss da an, mit 3 Rucksäcken. Und also ich habe meine kleine Fototasche. Da sind 2 Kameras drin und dann machen wir das irgendwie. Also da müsst ihr mir vertrauen. Das tun die dann. Und bisher war kein Pärchen enttäuscht.
Nächstes Projekt. Irgendwas Besonderes, was du auch schon erwähnen möchtest?
Jetzt für mich persönlich habe ich momentan eigentlich kein Projekt. Also im Moment liegt mir unser YouTube-Kanal wirklich am Herz. Das macht also wahnsinnig viel Spaß. Da haben wir so vor 2 Monaten, also jetzt wieder Kimago-Blog, damit angefangen und ich habe mich so schwer getan, damit loszulegen, musste erst wirklich über diesen inneren Schweinehund drüber wegkommen, dass ich wirklich mal anfange, weil dieses Programm, dieses Schneideprogramm, das Film gar nicht mal, aber hinterher dieses Schneiden und Vertonen und das alles. Und letztendlich habe ich es jetzt 2-3 Mal gemacht und das macht super viel Spaß. Und das ist so das, wo ich mich im Moment am meisten drauf freue. Ja, ansonsten hatten wir gerade 6 Wochen lang ein Wohnmobil zur Verfügung gestellt bekommen, wo wir also für die Firma da ein paar Fotos und Videos machen sollten. Leider ist uns da jetzt auch das Coronavirus dazwischen gegrätscht und wir hatten also, wir hatten Reisen nach Dänemark, Schottland und so weiter geplant, wollten da mit Drohnenvideos was machen und naja, nur letztendlich waren wir hier kurz vor Fürstenwalde auf einem Rapsfeld und haben ein bisschen was gemacht. War auch schön. Das war jetzt so das Projekt, das ist jetzt gerade zu Ende gegangen, aber das soll auf jeden Fall im Herbst, denke ich mal, wird das nochmal fortgesetzt.
Ich habe das letzte Video jetzt gesehen, wo dein Kollege das Auto putzt und erzählt.
Ja, genau, da mussten wir es mit
Familie Familie hergezeigt hat, die im Auto sitzt.
Richtig, richtig.
Na, aber das klingt spannend.
Ja,
also. Und mit der Haselblatt, da fotografierst du, hast gesagt, ihr habt deine Haselblatt jetzt ausgeborgt, da fotografierst du oder waren das mehr die Kollegen? Street-Fotografie, also Großformat ist ja nicht unbedingt das wieder Unauffällige an der Stelle.
Das stimmt, wobei die Haselblatt also wirklich unglaublich klein ist dafür, dass es eine Mittelformatkamera ist. Also das ist schon wahnsinnig sehr schwer, macht natürlich tolle Bilder. Und wir haben sie alle drei gehabt und die beiden anderen machen jetzt gerade ein schriftliches Ding daraus. Sehr detailreich alles und ich habe dazu ein kleines Video gemacht. Also wir schicken die dann immer in den 2-3 Wochen, wo wir sowas haben, hin und her und jeder darf mal. Und dann sprechen wir uns kurz ab, wer was machen will. Und das kommt jetzt am Donnerstag raus.
Morgen. Okay, dann wird das, was wir hier ausstrahlen oder aufzeichnen, sicher erst später kommen. Ich glaube nicht, dass ich das heute Nacht noch schaffe. Dann ist das ein Rückblick auf das, was ihr da so macht. Und nächste Reise, jetzt lassen wir mal Corona weg, schon irgendwas geplant, wo du sagst, eine ganz große, aber erst nächstes Jahr, daher stören dich die Reisebeschränkungen nicht?
Naja, ich werde nächstes Jahr 50 und da haben wir eigentlich schon vor Jahren mal geplant, ich würde gerne mal nach Costa Rica oder nach Vietnam. Falls das nächstes Jahr im Sommer schon möglich sein wird, dann wird es wahrscheinlich eins von den beiden Sachen. Ansonsten sind wir eben auch viel, ich habe so einen umgebauten Bus, wo wir halt viel mit rumfahren und ich glaube, dieses Jahr wird es dann einfach nur ein paar lange Wochenenden, wo wir da was in Deutschland machen. Man muss ja jetzt auch die deutsche Tourismusbranche und die deutsche Wirtschaft unterstützen und nicht gleich wieder sofort ins Ausland fliegen. Aber New York steht auch ganz oben auf der Liste. Also.
Stammpublikum.
Ja.
Wobei ich als gebürtiger Österreicher muss das jetzt ein bisschen relativieren. Man kann auch in Österreich Urlaub machen. Ne? Also,
natürlich.
Da gibt es angeblich, zumindest kriege ich die Werbung von Hotels, die schon wieder offen haben, aber die Saunalandschaft darf man nicht benutzen.
Okay.
Das war das Schöne an dem Hotel, deswegen, also solche Dinge. Aber die Situation trifft uns ja alle. Ja. Und wenn ich jetzt ganz, ganz ehrlich bin, bin ich auch froh, dass ich einen Beruf habe, so wie du auch, der nicht Hochzeitsfotograf heißt. Und meine Brötchen Gott sei Dank auch anders verdienen kann. So leid uns mit all den Diskussionen hin oder her, das ist jetzt so der Punkt, wo man lange in schlaflosen Nächten und bei langen Autofahren nachdenkt, macht man sich selbstständig, reduziert man sein normales Dienstverhältnis. Mhm. Gut, dass ich noch nicht fertig gedacht hatte.
Ja, das ist jetzt in dieser Situation richtig, wobei ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt tatsächlich das als professioneller Fotograf machen will, denke ich auch manchmal darüber nach, ich weiß nicht, ob es mir dann noch so viel Spaß machen würde, wenn ich es wirklich jeden Tag machen muss, um am Monatsende damit meine Miete zu bezahlen und könnte schwierig sein.
Das sagen aber viele. Also immer wieder Leute, die sagen, überlege mal, wie oft du den Auslöser drückst.
Genau.
am Ende des Projekts oder gedrückt hast am Ende des Projekts und wie viel davor von Akquise, von Vorbereitung, von Telefonaten, von Gesprächen, von bis hin zur Rechnungsschreibung und all diesen Dingen und genau. Das nur für ein paar Bilder. Das heißt, du hast viel mehr Bürokratie und so wie du das auch sagst, du kannst das auch in vielen Fällen einfach nicht mehr aussuchen, was du fotografierst, sondern da kommt jemand und sagt, das brauchen wir.
Ja, also selbst wenn einer kommt und sagt, ich brauche jetzt mal 4 Passbilder, ja, also dann ist das, also die macht man jetzt vielleicht nicht mit der Leica M, wobei das hätte vielleicht auch mal Charme. Aber nein, also ich glaube einfach, es ist gut so, wie es ist. Ich mache das als Hobby, ich mache das nebenbei. Wenn einer heiratet und mich als Fotograf haben möchte, dann mache ich das gerne. Ich muss das aber jetzt nicht von Mai bis September jedes Wochenende haben. Das ist alles wunderbar, so wie es gerade ist.
Und super.
So kann das bleiben.
Nachdem wir jetzt eine gute Stunde gesprochen haben, ist das auch ein guter Schlusssatz gewesen. Willst du noch irgendwas dazu sagen? Also es würde jetzt nämlich super passen, deswegen.
Okay, nee, dann bedanke ich mich einfach nur bei dir. Das ist toll, dass wir das jetzt endlich mal hingekriegt haben. Und ja, wie gesagt, meine 2 Mitkumpanen da, also die wären da auch ganz heiß drauf. Also wenn du irgendwann mal wieder was von uns auf deinem Podcast haben möchtest, dann machen wir so eine Runde einfach mal zu viert.
Sehr gerne.
Wunderbar.
Dann danke, alles Gute, bleib gesund.
Ja,
freue mich, dass du da warst. Dieses Fortsetzungsangebot, das nehme ich jetzt schon an, ohne einen Termin dazu zu sagen, aber das klingt wirklich interessant. Alles Gute und schöne Grüße deinen Kumpanen.
Hey, ich danke dir.
Danke. Bis dann. Ciao, servus.
Tschüss.
Sie hören, diese Folge geht nun langsam dem Ende zu. Ich bedanke mich, dass Sie bis zum Schluss geblieben sind und würde mich freuen, wenn Sie auch meine nächste Folge wieder anhören. Übrigens das unerwartete Angebot, eine Folge mit Quimago aufzunehmen, das nehme ich selbstverständlich an. Bleiben Sie gesund, Ihr Michel Birnbacher.